Noch einmal haben wir uns versammelt, am letzten Sonntag in diesem Jahr, um dem Herrn Gottesdienst zu halten, ihm Lob und Dank zu sagen, ihn anzubeten, ihm die Ehre geben, die ihm gebührt, und auch etwas mitnehmen wieder nach Hause in die kommende Woche, dass wir wieder stark genug sind, zu bestehen, was uns auferlegt ist. Die Lichter an den Christbäumen sind niedergebrannt. Der große Jubel um die Weihnachtszeit klingt langsam ab. Welchen Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit, ist in vielen Herzen wieder verklungen. Die Christbäume werden wieder entsorgt, die um teures Geld gekauft worden sind, verbrannt oder landen im Müll, auf den Müllhalden. Aber was ist uns geblieben? Von der Freude der Weihnacht, von der Stille, auf die wir so lange gewartet haben und die uns so viel Freude bereitet hat. Die Botschaft ist geblieben, die der Engel den Hirten zugerufen hat, in Lukas Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Die möchte ich noch einmal wiederholen. Ihr habt sie zu Hause sicher alle gelesen in den paar Tagen jetzt. Aber es ist wert, dass wir sie wiederholen. Noch einmal uns ins Gedächtnis rufen, was der Engel gesagt hat. Der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr. Viele haben es schon wieder vergessen, was uns hier verkündigt worden ist. Viele haben es gar nicht gehört. Und manche wollten es auch gar nicht hören. Aber dennoch soll dieses Wort auch noch einmal Grundlage meiner heutigen Botschaft sein. Aber nicht nur dieses, sondern auch, was Jesus noch getan hat. Was Gott noch getan hat, besser gesagt. Er hat uns seinen Sohn gesandt in diese Welt, um uns das Heil zu bringen, die Erlösung. Und er will uns bauen zu einem Tempel. Diese zwei Tatsachen möchte ich versuchen, euch heute etwas näher zu bringen. Sie bilden ja Grundlage auch für Jesus und für seine Gemeinde, die er ins Leben gerufen hat. Wenn auch die Freuden schon wieder verklungen sind, die Botschaft ist noch da. Der Ruf zum Licht, zum Leben, zur Freude ist noch vorhanden. Der Herr Jesus wurde den Hirten in der heiligen Nacht persönlich zugesprochen. Euch ist heute der Heiland geboren. Eine persönliche Sache. Es ist Christus der Herr. Und die Botschaft gilt aber auch allen. Es heißt ja auch, ich verkünde euch große Freude, die euch und die allem Volke widerfahren wird. Aber was allen gehört, das nehmen wir zu wenig in Acht. Das achten wir zu wenig, so wie den eigenen Garten achten wir höher, pflegen ihn mehr als den schönen Park in der Stadt, der nicht uns alleine gehört. Dann auch das eigene Auto. Es sagt uns mehr, wir pflegen es besser als das Auto des Nachbarn oder das Firmenauto. Denn das gehört uns, ist unser Eigentum. Es gehört uns persönlich. Und auch der Herr Jesus ist uns persönlich zugesprochen worden. Dem gemeinen Volk, den Hirten, aber auch der ganzen Welt. So wird oft das, was allen gehört, zu wenig beachtet. Viele Leute haben jetzt wieder aufgehört mit der Weihnachtsfreude. Es ist wieder vorbei, Vergangenheit. Es ist wieder alles gelaufen, die Geschenke sind ausgepackt, die mehr oder weniger Freude bereitet haben. Aber viele bleiben noch immer stehen bei der Krippe, in der ein kleines, man möchte sagen, hilfloses Kind liegt, das uns Gott geschenkt hat und mit dem viele nichts anzufangen wissen, wenn die Weihnachtsfreuden vorbei sind und der Jubel abgeklungen ist. Die können damit nichts anfangen, weil es für sie nicht der Retter ist, der da geboren worden ist in der heiligen Nacht. Aber dieses Kindlein bleibt nicht das Kindlein, dieses blond gelockte, hilflose, das da in der Krippe liegt. Kapitel 2, Vers 40 heißt es, er wuchs auf, das Kindlein aber wuchs auf. Er wurde stark. Er wurde mit Weisheit erfüllt. Und die Gnade Gottes war auf ihm. Etwas Besonderes hat Gott vor mit diesem Kindlein. Bleibt nicht in der Krippe liegen. Und er will angenommen werden. Jesus will angenommen werden als persönlicher Heiland. Und die, die es getan haben, die freuen sich über ihn. Wir haben es auch im Gebet heute schon gehört, wie jemand gedankt hat, dass Jesus sein Heiland geworden ist, der ihn errettet hat, der bei ihm ist, der mit ihm geht, mit ihm lebt und für ihn da ist. Was ist mit dem Menschen, mit dem Christen, der Jesus angenommen hat? Was hat der zu erwarten? In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft darf er Großes erwarten. Der Mensch, der Christ, der Jesus angenommen hat, hinter dem liegt eine bewältigte Vergangenheit. Was er immer getan hat, was nicht gut war, was Sünde war, was schlecht war, ist vergeben, wird vergeben, wenn er Jesus annimmt. Die Vergangenheit ist bereinigt durch das Blut Christi. So will er angenommen werden. Zu dem steht er auch. Vergangenheit. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Eine neue Kreatur, ein neuer Mensch steht vor Gott, reingemacht von der Sünde durch Jesus Christus, den er angenommen hat als seinen Heiland. Wie sieht das in der Gegenwart aus? Was hat der Christ von der Gegenwart? Wir wissen aber, dass der Christ in der Gegenwart in der Gunst Gottes steht. Er ist ein begünstigter Mensch in Gott. Wenn ich es vergleichen darf, wenn jemand, also wir haben alle vielleicht gehabt oder heute noch einen Chef in der Arbeit, wie gut es ist, wenn der uns günstig und gut gesinnt ist, wenn wir in seiner Gunst stehen. Wir werden vielleicht bessere Bedingungen haben, vielleicht besser verdienen. Vielleicht wird uns manches nachsehen. Wir stehen ja in seiner Gunst. Und das ist nur ein Mensch. Aber in der Gunst Gottes zu stehen, etwas viel Größeres und Wertvolleres. Der gläubige Mensch steht in der Gegenwart, in der Gunst Gottes. Er darf mit ihm rechnen. Gott führt ihn, er leitet ihn, er hilft ihm. Auch wenn es manchmal nicht so momentan so aussieht. Er steht in der Gunst Gottes. Und wie sieht das in der Gegenwart aus, in der Zukunft aus? Was darf da der gläubige Christ erwarten? Eine herrliche Zukunft ist dem Gläubigen bei Gott sicher zugesagt. Sicher zugesagt. Gott hat es versprochen, dass er eine herrliche Zukunft hat. Und wenn er einmal bei ihm sein wird, da gibt es kein Leid mehr in der Zukunft. Keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Sorgen, keinen Kummer, keine Tränen, keine Angst und keinen Tod. Und er selbst hat versprochen, wird die Tränen abwischen von den Augen der Unglücklichen auf der Erde, wenn sie bei ihm sind. Wird sie trösten und in der ewigen Herrlichkeit reichlich belohnen. Das ist eine herrliche Zukunft, die wir bei Gott haben werden. Eine Zukunft, die uns niemand nehmen kann, von der uns niemand wegreißen kann, von der wir nicht losgelöst werden, es sei denn, wir lösen uns selbst von Gott los. Denn in Römer 8, Kapitel 38 und 39 steht ein wunderbarer Vers. Nichts, aber gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, die in Jesus Christus ist. Von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Nichts kann uns scheiden. Weder hohes noch tiefes, gegenwärtiges noch zukünftiges. Nichts kann uns mehr scheiden. Eine herrliche Zukunft ist dem Gläubigen bei Gott ganz sicher zugesagt worden. Vergangenheit und Gegenwart, was war und was ist, hat der Apostel Paulus an die Kolosser geschrieben, in einem Brief, damit sie es auch wissen, dass sie in der Gegenwart, in der Gunst Gottes stehen, dass sie Vergangenheit bewältigt bekommen haben. Denn er hat ihnen geschrieben, Geschwister, er hat uns aus der Macht der Finsternis befreit und er hat uns in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe versetzt. Das ist die Gegenwart. Aus der Finsternis errettet, in der Vergangenheit, in das Licht und in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe versetzt. Das ist heute, das erleben wir heute. Jesus Christus ist denen und er bleibt mit denen, die ihm angehören, die sich ihm anvertrauen, nicht auf halbem Wege stehen. Er bringt sie sicher zum Ziel. Das hat er versprochen, dass er uns durchtragen wird bis zum Ende. Dazu ist er gekommen, uns zu befreien aus der Finsternis, ins Licht Gottes zu stellen. Ein wichtiger Grund, an dem wir uns erfreuen, dem wir nacheifern sollen. Aber es ist nicht der einzige Grund. Noch ein ganz wichtiger Grund ist, warum Gott zu uns gekommen ist. Was er will, was Jesus sein Auftrag war, was er auch getan hat. Ich stelle keine Fragen, wenn ich vorn stehe und Predigtdienst habe. Ich mache keine Quizstunde, denn der Prediger soll ja Fragen beantworten, soll aufklären, soll nicht Fragen stellen. Und ich tue das nicht gern. Aber die Fragen sind da, die tauchen auf. Aber der Prediger soll in seiner Vorbereitung vom Wort Gottes her auch die Antworten finden, die dazu nötig sind. Und er soll die Fragen beantworten. Nicht, dass ich immer die Leute frage, was sagt ihr dazu? Jesus hat noch einen bestimmten Grund gehabt, zu kommen in diese Welt. Das ist meine Frage, die ihr nicht beantworten müsst. Ich will sie euch beantworten. Jesus ist auch gekommen, seine Gemeinde zu bauen. Das war auch von Beginn immer sein Plan. Die Menschen zu retten, durch seinen Kreuzestod die Erlösung zu bringen und seine Gemeinde zu bauen. Denn in Jesus und nur in Jesus gehörst du zur ewigen Welt. Du bist zum Glaubensbehorsam befreit worden. Und er und niemand sonst hat dich in seine Gemeinde gestellt. Und er macht dich zum Dienen bereit, dass du überhaupt fähig bist zu dienen. Das macht der Herr Jesus. Das tut er. Aber schon taucht die nächste Frage wieder auf, die uns auf den Lippen brennt am letzten Sonntag in diesem Jahr. Eine Frage, die du selbst beantworten musst, die ich dir nicht beantworten kann, weil du musst die Frage selber beantworten. Die Frage lautet, liebst du die Gemeinde Jesu? Das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Liebst du die Gemeinde Jesu? Und die musst du dir selbst beantworten. Die Frage dringt weiter voran. Es geht weiter, es heißt, liebst du die Gemeinde, in die Christus dich hineingestellt hat? Er hat dich aus der Finsternis herausgeholt, ins Licht gestellt und in die Gemeinde gestellt. Liebst du die Gemeinde, in die er dich hineingestellt hat? Und noch etwas, hast du die Hoffnung? Hast du die Hoffnung, dass du trotz all der Mängel, Schwierigkeiten, Ungereimtheiten, was alles in der Gemeinde passieren kann, all der Spannungen, dass du trotz dieser Dinge, die du in deiner Gemeinde jetzt noch erlebst, hast du die Hoffnung, dass du mit deinen Glaubensgeschwistern eines Tages in vollkommener Heiligkeit vor dem Thron Gottes leben wirst? Denn das wirst du können, müssen, sollen, vor Gottes Thron in Heiligkeit mit deinen Geschwistern, wo jetzt immer oft noch Spannungen sind, wo du manchmal denkst, die kann ich nicht mehr ertragen, denn sein Gerede geht mir schon auf die Nerven, das kann ich nicht mehr hören und so weiter. Aber dennoch musst du mit diesen Geschwistern eines Tages in vollkommener Heiligkeit vor Gott, vor Gottes Thron leben. Es ist dann gesagt, wir werden einmal vor Gottes Thron stehen. Die Gemeinde Gottes wird vor dem Throne Gottes stehen. Es wird uns ganz deutlich angezeigt in Offenbarung, in Kapitel 7, Vers 9. Da steht die Gemeinde vor Gottes Thron. Sie ist dargestellt und wird bezeugt als die Gemeinde, weil die dort versammelt sind, mit weißen Kleidern angetan sein werden. Und das sind die Brüder, die Schwestern, die Kinder Gottes, deren Kleider im Blut des Lammes rein gemacht worden sind, gereinigt worden sind. Die stehen vor dem Thron, so sagt es das Wort. Und noch etwas, sie stehen vor dem Lamm und haben Palmen in den Händen. Was bedeutet denn die Palmen? Die Palmen waren und sind immer noch das Zeichen des Friedens, die Frieden gemacht haben mit Gott, deren Sünden von Jesus vergeben worden sind, die Frieden gemacht haben mit ihm, die werden vor Gottes Thron stehen. Und das ist die Gemeinde. Kein Hauskreis, kein Bund, kein Orden, das ist die Gemeinde. Hast du diese Hoffnung, dass du da vor dem Thron stehen wirst, mit deiner Gemeinde, wo du jetzt auch noch manche Schwierigkeiten sehen wirst und erlebst? Aber wir Christen, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Die Welt kennt diese Kraft nicht, die wir haben. Die Kraft ist in uns, die hat uns Gott gegeben. Darum dürfen wir in jeder Situation, in allen Lebenslagen, dürfen wir Psalm 37, Vers 5 uns vorsagen, uns einreden, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Schon manchmal habe ich diesen Vers für diesen Vers Gott gedankt, habe ihn für mich persönlich in Anspruch genommen, weil ich weiß, dass das der beste Weg ist, dem Herrn unsere Wege anbefehlen. Es ist notwendig, dass wir das tun. Sonst gehen wir einen falschen Weg. Niemand sonst kann uns helfen. Kein Heilpraktiker, wenn wir krank sind. Höchstens von Gott gerufene Ärzte, die uns helfen können. Aber helfen muss nur Gott. Er muss die Ärzte so lenken und leiten, dass sie uns helfen können. Sonst kann das niemand tun. Manche versuchen es, manche reden sich ein, sie können es nicht vollbringen. Und dieser Gemeinde, die vor dem Thron Gottes stehen wird, die wir heute darstellen sollen, dieser Gemeinde hat Gott eine Eigenschaft gegeben, ein Gewicht hat gegeben, eine Basis, auf der sie stehen kann, ein Fundament. Aus dem ersten oder zweiten Kapitel der Apostelgeschichte wissen wir und lesen wir vom Gemeinschaftsleben der ersten Christen. Das sind nur Gläubige, die an Jesus geglaubt haben, ihre Sünden ihm übergeben haben, zusammengekommen. Und die haben dann diese Gemeinschaft gebildet. Und sie ließen sich taufen. Petrus hat ihnen das Wort gebracht, das ihnen wie ein Stich durchs Herz gegangen ist. Sie haben gesagt, was sollen wir tun? Tut Buße, hat er gesagt. Und lasst euch taufen. Das haben sie getan. Und 3000 Seelen wurden zusammengerufen und zur Gemeinde Jesu hinzugetan. Das waren die ersten Glieder der Gemeinde. Da wurden sie hinzugetan. Nicht zu einem Hauskreis oder zu einem Bibelkreis oder zu einer Freundrunde, nicht zu den Klugen der damaligen Zeit, zu den Schriftgelehrten, zu denen sind sie nicht hinzugetan worden. Zur Gemeinde wurden sie hinzugetan, zur Gemeinschaft der gläubigen ersten Christen. Kein Verein, kein christlicher Verein, die Gemeinde hat Gott da ins Leben gerufen. Und dieser Gemeinde hat ihr ein Fundament gegeben, hat ihr ein Gewicht gegeben, das wir heute noch haben. Diese sind alle im Wort Gottes nachzulesen. Zum Beispiel, der Jakobusbrief sagt uns, den hat der Jakobus selber geschrieben, nicht der Paulus. Darum heißt auch der Jakobusbrief. Und Jakobus war der leibliche Bruder unseres Herrn Jesus Christus, geboren von derselben Mutter. Er hatte eine hohe Stellung in der Jerusalemer Gemeinde. Er war Leiter der Gemeinde in Jerusalem, der Urgemeinde. Er war sozusagen einer oder der Älteste der Gemeinde in einer großen Aufgabe. Und er hat dieses Gewicht, das ihm Jesus anvertraut hat, weitergegeben. Und er hat gesagt in Kapitel 5, Vers 14, wenn jemand krank ist, der bete und er rufe die Ältesten der Gemeinde, nicht die Schriftgelehrten, die es damals noch gegeben hat, Pharisäer oder weiter, die sich im Wort ausgekannt haben, gilt auch heute noch, er rufe nicht den Bischof, er rufe nicht den Superintendenten, er rufe die Ältesten der Gemeinde. Die Gemeinde hat dieses Status bekommen. Und er war einer der Ältesten, Jakobus. Und dann geht es weiter. Wieso kann er dann gesund werden? Gibt auch da die Antwort. Lässt uns nicht im Dunkeln stehen. Er sagt nicht nur, weil die Ältesten diese Position innehaben, die können dich gesund beten. sagt etwas ganz anderes im nächsten Vers, Vers 14. Das Gewicht liegt wieder auf der Gemeinde. Die Betonung liegt wieder auf der Gemeinde. Und das Gebet wird ihn gesund machen. Und sonst nichts. Das Gebet der Gläubigen, der Gemeinde und sein eigenes Gebet, das wird ihn gesund machen. Das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens, das ist wichtig. Der Glaube muss da sein. So auch in der Apostelgeschichte 2. Denn schon die ersten Christen, die verharrten einmütig im Gebet, als Gemeinde waren sie zusammen. In der Gemeinschaft zusammen. Haben gemeinsam das Mahl gefeiert, im Brechen des Brotes, heißt es wörtlich. Und in den gemeinsamen Gebeten, waren sie zusammen. Aber dieses Szenario müssen wir jetzt schon üben. Jetzt noch auf dieser Welt, auf dieser Erde, in den heutigen Tagen. Warum? Denn Jesus will uns aufbauen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Die Gemeinde will er bauen zu einem Tempel. Wozu? Als Wohnung für den Heiligen Gott. Und dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Jetzt nicht zu verwechseln mit diesem Haus der Bergmannsmission. Das ist nicht das Haus des Herrn. Auch nicht die schönste Kirche oder Kathedrale, der höchste Dom, ist nicht das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde. Du bist Haus des Herrn. Da drinnen will er wohnen. Nicht in einem schönen Gebäude, hat Jesus nie vorgehabt oder ausgesagt. In deinem Herzen will er wohnen. Du bist Gemeinde. Du bist seine Wohnung. In dir will er Wohnung machen, hat er selber gesagt. Klopfe an deine Tür und ich komme, bei dir will ich Wohnung machen. Und jetzt wieder eine Frage, eine wichtige Frage, wie oft, die müsst ihr nicht beantworten, wie oft sprach Jesus über die Gemeinde? Wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, da kommt gleich 27 Mal das Wort Liebe vor. 27 Mal in einem Kapitel. Aber wie oft sprach Jesus über die Gemeinde? Ich will euch was euch sagen. Gemeint ist die Ekklesia oder Ekklesia. Das griechische oder hebräische Wort, ich weiß es nicht. Ich kenne diese Sprachen nicht. Aber in dieser Sprache heißt es Ekklesia. Das ist die Gemeinde. Das kann jetzt die katholische Kirche für sich münzen und sagen, das sind wir. Die evangelische kann sagen, das sind auch wir. Und wir können es auch sagen. Wir sind die Gemeinde des Herrn. Dieses Haus ist die Gemeinde. Einfach Ekklesia. Ganz gleich, was wir so richtig darunter verstehen, wie wir es auslegen. Aber nicht, wie oft Jesus über seine Ekklesia sprach, ist wichtig, sondern welches Gewicht er der Gemeinde gibt. Und er sprach nur zweimal darüber. Zum ersten Mal in Matthäus Kapitel 16, der Vers 18. Er sagt es zu seinen Jüngern, besonders zu einem Menschen, auf den er sehr viel gehalten hat. Zudem sagt er, es war Petrus, Kephas oder auch Fels genannt. Und er sagt zu ihm, Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Ekklesia bauen, meine Kirche oder meine Gemeinde bauen. Das können wir so halten, wie wir wollen. Es kommt immer auf dasselbe urtextliche Ekklesia heraus. Meine Gemeinde will ich auf diesen Felsen bauen, auf Petrus. Und die Pforten des Totenreichs werden nicht fester sein als sie. Er fügt nichts mehr hinzu. Jesus sagt dann nicht mehr, und das werde ich noch tun, zur Bekräftigung oder zur Bestärkung. Nein, er fügt nichts mehr hinzu. Er spricht nicht mehr von weiteren Institutionen, die er auch noch schaffen wird. Orden oder verschiedene Namen, gar nichts. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Sonst nichts mehr. Er spricht nur von seiner Gemeinde. Und für seine Gemeinde und für die Kinder seiner Gemeinde kam er in diese Welt. Für sie lag er in der Krippe, arm und bloß, wuchs auf und für sie lebt er, für seine Gemeinde. Und er tat Wunder und er litt auch für seine Gemeinde. Er hing für seine Gemeinde 6 Stunden am Kreuz unter den furchtbarsten Schmerzen und Qualen. Und der größte Schmerz war wohl für ihn, die größte Qual war, von seinem Vater Gott verlassen zu sein. Darum hat er auch geschrien am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat ihn am meisten wehgetan. Und warum war er verlassen? Wegen deiner und wegen meiner Sünde. Das will etwas bedeuten. Und dann starb Jesus, wurde begraben. Aber der Tod konnte nicht halten, er stand wieder auf. Er fuhr in den Himmel hinauf. Warum? Um zu sagen, jetzt habe ich meine Pflicht getan. Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Ich habe euch alles gesagt. Macht das Beste daraus. Das hat er nicht getan. Er fuhr in den Himmel hinauf, um seine Gemeinde auf der Erde zu bauen. Das war sein Plan und sein Ziel. Er fuhr in den Himmel, um seine Gemeinde zu bauen. Und das dürfen wir sein, eine davon dürfen wir sein. Stellen wir uns dieses Vorrecht vor. Er sagt nicht, ich will meine Gemeinde bauen. Er sagt nicht, ich habe sie gebaut, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Und in diese Gemeinde legt er hinein, was notwendig war, was hineingelegt werden muss, damit die Gemeinde sich selbst tragen und bauen, weiterbauen kann. Und er spricht auch dabei von Problemen innerhalb der Gemeinde, weil er wusste, es sind Menschen, da tauchen Probleme auf. Manche sind nicht treu der Gemeinde. Manche sind zurückgegangen. Sie stehen nicht zur Gemeinde. Manche kommen nur ab und zu einmal in die Gemeinde und glauben, sie sind gute Glieder der Gemeinde, wenn sie wieder einmal kommen. Das hat Jesus nicht gemeint, als er dann das zweite Mal von der Gemeinde spricht. Fordert er wieder die Gemeinde auf, für die Ordnung zu sorgen, damit es nach seinem Sinn weitergeht. In Kapitel 18, Matthäus Evangelium, in Vers 17, spricht er zum zweiten Mal von der Gemeinde und dann nicht mehr. Paulus redet dann von den Gemeinden, Jesus nicht mehr. Da geht es um die Ordnung in der Gemeinde. Wenn jemand unordentlich ist, nicht treu ist, Fehler begeht, Dummheiten macht, sündigt, dann sagt er, geh hin, nicht die Ältesten unbedingt, du, geh hin und sage es ihm, du tust nicht recht, du musst das lassen. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm dir noch zwei oder drei mit, damit du Zeugen hast. Du hast es ihm gesagt, was er für Fehler hat und die er bereinigen muss. Und wenn das auch nichts hilft, was sagt er dann? Dann geh zum Bischof, zum Superintendenten, nein, dann sage es der Gemeinde. Das ist doch Gewicht in der Gemeinde. Dann sage es der Gemeinde. Das sollst du tun. Und wenn er jedoch nicht auf sie hört, so sage es der Gemeinde. Und wenn er da nicht hört, dann seid ihr wie ein Zöllner und wie ein Sünder. Und dann hat er auch der Gemeinde diese Vollmacht gegeben, dass sie so einen Menschen ausschließen kann. Das soll nicht im Zorn geschehen, das soll ja unter Tränen geschehen. Und es soll ja uns leid tun, um einen Menschen, der wieder zurückgeht und mit Satan den Weg weitergeht, nachdem er ihn mit Gott begonnen hat. Dann sage es der Gemeinde. Hier spricht Jesus von Problemen innerhalb der Gemeinde, die die Gemeinde zu lösen hat. Die kann sie nicht auf andere schieben. Die Gemeinde hat die Autorität. Die Frage ist wieder, nächste Frage, wie gehen wir damit um, mit solchen Problemen? Und darum ist es notwendig, dass Jesus in diesem Abschnitt, wie er über seine Ekklesia spricht, entscheidende Dinge über die Gemeinde gesagt hat, eingeführt hat. Zum Beispiel soll eine Gemeinde Glaubens- und Verhaltensmaßstäbe haben. Die muss sie haben, sonst geht alles drunter und drüber. Der Glaubensmaßstab. Was ist der Glaubensmaßstab der Ekklesia? Unsere Gemeinde. Was ist der Glaubensmaßstab? Ich will Ihnen euch sagen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, an den Vater, an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, an seinen Sohn, der empfangen wurde von Maria, gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden und sitzt bei Gott. Das ist unsere Glaubensgrundlage, ist auch die Grundlage der römisch-katholischen Kirche, der evangelischen Kirche. Eine andere Glaubensgrundlage gibt es nicht. Darum muss sie auch die unsere sein. Glaube an Gott, an den Allmächtigen. Und dann sind Verhaltensmaßstäbe notwendig in einer Gemeinde. Wie sollen wir uns verhalten in manchen Situationen? Die ersten Christen haben schnell ein Problem gehabt in ihrer Gemeinde. Auf einmal sind die Witwen übersehen worden bei den Essenausteilungen. Und sie mussten eine Lösung finden. Sie haben 7 Gehilfen gewählt. Einen davon, dessen Namenstag wir heute feiern oder gestern gefeiert haben, ist Stephanus. 7 Gehilfen. Sie haben das so gelöst, haben einen Verhaltensmaßstab eingeführt, nachdem sie sich zu halten hatten. Und dann muss eine Gemeinde eine Form der Mitgliedschaft haben. Muss eine Ordnung haben. Kann nicht jeder kommen und sagt, jetzt bin ich Glied. Er muss Jesus als seinen Herrn annehmen, muss ihn bekennen und muss mit den Glaubensmaßstäben einverstanden sein. Wenn er sagt, ja, das glaube ich nicht so, dass Jesus geboren wurde durch eine Jungfrau, ohne der Zutun eines Mannes, der hat in der Gemeinde keinen Platz. Das muss er glauben. Und er muss sich auch so verhalten können, wie die Verhaltensmaßstäbe der Gemeinde gelegt worden sind. Die Gemeinde kann auch ausschließen. Dieses Gewicht hat der Herr der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde ist verantwortlich für das geistliche Wachstum der Geschwister. Sie ist verantwortlich, dass die Geschwister wachsen im Glauben. Sie muss Einrichtungen schaffen, Möglichkeiten schaffen. Das versuchen wir in der gemeinsamen Bibelarbeit, im gemeinsamen Gebet. Das muss sein in der Gemeinde. Und die Gemeinde soll sich gemeinsam versammeln. Nicht dort ein paar und dort ein paar. Wie es oft, wo es nicht anders möglich ist, in Hauskreisen geschieht. Aber die Gemeinde soll sich gemeinsam versammeln und noch vieles mehr. Und dann sagt Jesus, und ich schaue dann einmal vorbei, wenn ich Gelegenheit habe. Oder sagt etwas anderes. Er sagt, wo nur 2 oder 3 in meinem Namen sich versammeln sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dieses Gewicht gibt er der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu, ist eine Gemeinde, wie Gott sie sieht. Und die Gemeinde Jesu ist eine Organisation von Mitgliedern, die dem dreieinigen Gott verpflichtet sind, die der Gemeinde selbst verpflichtet sind und untereinander verpflichtet sind in der Gemeinde und um sie zu erhalten. Die Gemeinde ist mehr als eine Gruppe von Gläubigen, die sich dort und da treffen, bei Kaffee und Kuchen Bibelverse austauschen und zusammen beten. Die Gemeinde Jesu ist mehr als solche kleine Gruppen. Glaubt mir, liebe Geschwister, in jeder Gemeinde und auch in unserer Gemeinde, da klafft ein großes, gefährliches Loch. Es klafft dann, wenn wir nicht bereit sind, die Gemeinde Jesu so zu leben, wie er sie sich vorstellt. So wie Jesus es sich vorstellt. Und er stellt sich nicht vor, kommst du einmal, dann freue ich mich wieder. Komm doch wieder einmal in die Gemeinde. Du hast in der Gemeinde zu sein als Glied. Du hast dich ja verpflichtet beim Eintritt. Die wurden ja die Glaubens- und die Verhaltensmaßstäbe vorgelesen, vorgehalten. Du hast gesagt, ja, da will ich dabei sein. Jetzt musst du sie auch halten. Ich habe immer eine Abneigung gehabt, immer. Wenn jemand gebetet hat in der Gemeinde, ach Herr, schenk es doch, dass diese oder jene Person wieder in die Gemeinde kommt. Dass sie wieder kommen. Herr, mach doch, dass sie wieder kommen. Das ist mir nicht angenehm gewesen. Denn es gilt nicht das Wort, gehe in die Gemeinde. Es heißt, sei die Gemeinde. Nicht gehe in die Gemeinde, sondern sei die Gemeinde. Du bist Gemeinde. Du bist ein Teil der Gemeinde. Du bist selbst Gemeinde. Denn er, Jesus, hat dich in seine Gemeinde gestellt. Und er macht dich zum Dienen bereit. Du musst wollen und mittun und Ja sagen. Da kann es nicht sein, dass du sagst, ja, heute bin ich wieder einmal da, freut euch, ich bin wieder einmal gekommen. Aber die Woche, den nächsten Monat seht ihr mich nicht mehr. Das ist nicht Gemeindemitgliedschaft. Das ist arg ausgedrückt, Gott versuchen. Was wird Gott tun, wenn ich das tue? Freude wird er nicht haben. Das musst du selber dann vor dir mit Gott ausmachen. Es gilt nicht, geh in die Gemeinde. Es heißt, sei du die Gemeinde. Und dieses Loch klafft dann, wenn wir nicht bereit sind, die Gemeinde so zu sehen, wie Jesus die Gemeinde sieht. Wir machen uns selber Vorschriften über die Gemeinde und Vorstellungen, wie sie ausschauen soll. Wir müssen Gott fragen, wie er sie sieht. Dann klappt es. Es gibt viele oder manche informelle Zusammenkünfte, auch in unserer Umgebung, mehr natürlich in den Städten, in den Ballungszentren. Informelle Zusammenkünfte, da wird Gottes Wort gepredigt, ein gutes Wort verkündigt. Da hat man Gemeinschaft miteinander. Nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, hat man ein gemeinsames Mittagessen, hat Gemeinschaft miteinander. Aber immer haben solche Zusammenkünfte den Mangel an Verantwortlichkeit, wo ich hingehen kann, wann ich will, und wieder weggehen kann, wenn ich nicht mehr will. Das ist nicht Gemeindeleben, Geschwister. Das ist nicht die Gemeinde Jesu, wo jeder kommen kann und gehen kann, wie er will. Und er ist niemandem verpflichtet. Aber in der Gemeinde bist du verpflichtet, zu glauben an den Gott und auch da die Verhaltensmaßstäbe einzuhalten, was die Gemeinde eben für Vorstellungen hat. Da gibt es vieles, was wir noch lernen müssen. Da gibt es manches, was wir dann uns Gedanken machen müssen darüber. Die ersten Christen in der Gemeinde haben das besser gemacht. Sie sind zusammengekommen. Apostelgeschichte 2, gemeinsames Gebet, Brotbrechen, hatten Gemeinschaft miteinander und hatten dadurch Gunst bei dem ganzen Volk. Die Gemeinde Jesu steht unter seiner Regierung. Die Gemeinde Jesu steht unter Gottes Ordnung. Nicht die Ordnung, die wir uns geschaffen haben. Und die Gemeinde Jesu setzt eine Mitgliedschaft voraus. Eine Mitgliedschaft, wo ich verbindlich zugesagt habe, ich will dazugehören und ich will diese Maßstäbe einhalten. Ganz wichtig, die persönliche Verbindung, die durch Hauskreise entstehen kann, die persönliche Verbindung miteinander, die durch Bibelstudium entstehen kann oder durch Gebetsgruppen entstehen kann, die kann aber auch dazu führen, dass die Bedeutung der örtlichen Gemeinde untergeht, nämlich wo sie jeder auf den anderen verlassen kann, verlassen können muss, wo ich verbindlich zugesagt habe, da will ich dabei sein, damit ich für dich da bin und du für mich. Das ist Gemeindeleben nach Jesu, seiner Art, wie er es sich vorstellt. Leider wird heute die Gemeinde viel zu wenig beachtet. Gebetskreise werden noch mehr hochgejubelt. Es gibt Leute in gewissen Kreisen, die können nicht anders. Die müssen sich zu Gebetskreisen treffen. Aber die kommt aus der Gemeinde heraus, der Gebetskreis. Nicht, wir haben Gebetskreise, wir brauchen keine Gemeinde. Das ist falsch. Und das wird heute leider viel zu wenig beachtet. Der Bund, unser Bund, der BEG, macht eine Ausnahme. Er ruft die Gemeinden. Er führt Gemeinden. Er gründet Gemeinden, weil es wichtig ist, Gemeinde des Herrn zu sein. Darum auf der Ruf immer des Bundes, dass Gemeinde gegründet werden. Und ist das dann geschehen? Dann passiert es oft, dass Leute die Gemeinde verlassen. Sie bleiben weg, zuerst einmal 2 Wochen, dann 3 Wochen, dann kommen sie wieder, hören wieder etwas, passt ihnen etwas nicht, dann gehen sie ganz weg. Und wer nur spärlich zur Gemeinde kommt, steht in dem großen Minus, die Gemeinde eines Tages ganz zu verlassen. Viele treten aus der Gemeinde zurück, verlassen die Gemeinschaft, verlassen die Ortsgemeinde, in der sie jahrelang zu Hause waren, was ihre Heimat war, die Ortsgemeinde, gehen wieder weg. Es passt ihnen irgendetwas nicht, wozu sie vorher das Ja gegeben haben, zugestimmt haben, gehen wieder weg, aber immer, wir haben das schon erlebt, bleiben immer Narben zurück. Manche tun uns heute noch weh. Ich habe es in der letzten Woche erfahren, da geht eine Frau, die zur Gemeinde gehört hat, die uns oft umarmt hat, die kann weg, die schaut mich nicht an, die geht so vorbei an mir 2-mal, schaut mich nicht mehr an. Das sind schon Narben, die zurückbleiben. Und ich weiß nicht, ob diese noch geheilt werden. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was haben wir falsch gemacht? Nicht immer nur die anderen anprangern. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben noch gemeinsam große Schwierigkeiten durchlebt und gemeistert. Gemeinsam evangelisiert, Zeugnisse abgelegt, Leute eingeladen, versucht, Menschen für Christus zu gewinnen. Jetzt können wir einfach wieder weggehen. War das alles nichts? War das alles umsonst? Und schon taucht die nächste Frage auf, wieso ist so etwas möglich, dass Menschen einfach wieder weggehen können aus der Gemeinde, sie verlassen? Für eine Woche, für zwei Wochen, für drei, für einen Monat oder für ganz? Warum können die das tun? Ihr braucht sie mir nicht beantworten, die Frage. Ich will sie euch beantworten. Die Antwort ist, weil viele Christen die Gemeinde als etwas Freiwilliges ansehen. Wie einen Verein, wo man eintreten kann und einfach wieder wegbleiben kann. Aber die Gemeinde will betrachtet werden wie eine Ehe, wo ich verbindlich zugesagt habe, dir treu zu sein, bis der Tod uns scheidet. Wie in einer Ehe, so soll die Gemeinde halten. Ich weiß, dass die Ehen auch nicht mehr halten, das, was sie halten sollen. Aber die Gemeinde soll wie eine Ehe verbunden sein, wo ich immer für die Gemeinde da bin und wo die Gemeinde immer für mich da ist. Das brauchen wir. Wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns etwas ganz Großes. Dazu hat uns Gott aus der Finsternis herausgeholt, uns in das Licht gestellt und in die Gemeinde gestellt. Wir sind Gemeinde, du bist Gemeinde. Auf dich kommt es an, ob die Gemeinde bestehen wird oder ob sie auseinanderfallen könnte. Wehe dem, durch den es geschieht. Aber wenn das der Fall ist, wenn wir die Gemeinde nicht wie eine Ehe betrachten, wo alle für mich da sind und ich für alle da sein soll, dann klafft dieses große Loch vor uns, in die wir alle hineinstürzen können. Das Loch heißt Gefahr. Dann, wenn wir nicht bereit sind, die Gemeinde so zu leben, wie Jesus es sich vorstellt, wie er will, nicht wie ich will. Manchmal will ich will. Gott hat zu wollen und sonst niemand. Und liebe Geschwister, mit diesen Überlegungen, mit diesen Gedanken wollen wir hinübergehen in das neue Jahr. Darüber nachdenken, ob es nicht doch besser ist, die Gemeinde so zu leben, wie er es sich vorstellt. Für die er so viel angewandt hat, wo er alles daran gegeben hat, sie zu gründen, sie ins Leben zu rufen und sie zu bauen. Und du bist die Gemeinde. Die hat dich Jesus selbst hineingestellt. Er will uns bauen zu einem Tempel für den heiligen Gott, die Gemeinde. Amen. Lasst uns noch beten. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, du hast alles getan, damit wir die Vergebung, die Erlösung und auch eine Bleibe haben auf dieser Welt in einer Organisation, die du Gemeinde nennst, deine Gemeinde, wo wir zu Hause sein dürfen, wo wir gute und schlechte Zeiten erleben dürfen, mit deiner Hilfe sie auch bewältigen können. Denn es ist deine Gemeinde, es ist dein Augapfel, du wachst über die Gemeinde. Wir wollen dir danken, dass du es auch hier geschafft hast, eine Gemeinde zu bauen, Menschen herbeizurufen, die zu dir gehören wollen, die nicht ausbrechen wollen, sondern die Zukunft dieser Gemeinde auch weitertragen und verantworten wollen. Und wir bitten dich, Herr, segne unsere Gemeinde. Segne jedes einzelne Glied, das kennt diesen Weg in die Verdammnis zurückfindet und zurückgeht, sondern bei dir bleibt. Denn du hast alles an die Gemeinde gewandt. Alles, was du hattest, hast du für die Gemeinde hingegeben. Dein Leben. Dafür danken wir dir. Amen.